Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Leonie Walder. Am 9. Juni da sind die Abstimmungen. Ihr habt die Unterlagen sicher schon bekommen. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir genauer anschauen, über was wir eigentlich abstimmen und wie man vorgehen kann, wenn man noch unsicher ist, ob man ein Ja oder ein Nein geben soll. Ich habe für die Folge mit dem Politologen Urs Bieri geredet. Er gibt uns dann einen Überblick über die Abstimmungsvorlagen. Und im zweiten Teil gehört er Thomas Wallimann. Er ist Theologe und Ethiker und zeigt uns, wie wir unsere Meinung finden können. Der Urs Bieri ist Politikwissenschaftler und Co-Leiter vom Forschungsinstitut GFS Bern. Sie sind auf Politik- und Kommunikationsforschung spezialisiert. Am 9. Juni können wir über 4 verschiedene Vorlagen abstimmen. Und was auffällt, die steigenden Krankenkassenprämien beschäftigen die Schweiz. Gerade 2 Vorlagen sind zu diesem Thema, nämlich die Prämienentlastungsinitiative und die Kostenbremsinitiative. Auch im Sorgenbarometer der Schweiz wird immer wieder klar, dass diese Kosten die Schweizer und Schweizerinnen beschäftigen. Aber der Urs Bieri sagt, es ist alles auch noch ein bisschen kompliziert.
Wenn man es näher anschaut im Detail, wie stark das denn wirklich im eigenen Haushaltsbudget ein Problem ist, ist das für rund ein Viertel, manchmal ein Fünftel von allen Schweizer Stimmberechtigten ein gelegentliches oder sogar ein dauerhaftes Problem, also wirklich ein finanzielles Problem. Das ist zwar eine wichtige Gruppe, rein durch ihre Grösse und durch das Schicksal dahinterstehen, aber es ist eine Minderheit. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und das andere, was halt eben so wichtig ist, die Bevölkerung in der Schweiz weiss, dass wir ein teures Gesundheitssystem haben. Sie ist aber auch überzeugt, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Und das ist aus Bevölkerungssicht relativ schwierig, auf der einen oder auf der anderen Seite Abstriche zu machen. Wenn es günstiger wird, aber schlechter, ist das eindeutig nicht Wunsch der Bevölkerung. Also, darum haben sie beispielsweise alle Abbau-, Leistungsabbausachen schon nur freie Arztwahl, wo wir schon mehrfach darüber politisch und an Urne entschieden haben. Sie sind meistens höchst umstritten und werden schlussendlich abgelehnt.
Das heisst, man will zwar tiefere Kosten und vor allem auch verhindern, dass die Kosten noch mehr ansteigen, aber man will auch nicht auf die guten Leistungen von unserem Gesundheitssystem verzichten. Darum haben die verschiedenen politischen Vorstösse, die Kosten angehen wollen, häufig keinen einfachen Stand. Und eben, jetzt stimmen wir wieder über 2 neue Initiativen ab. Die Frage ist aber, ob die Initiative das Problem mit den Kosten überhaupt löst oder ob es eher einfach eine Symptombekämpfung ist.
Also tatsächlich hat die Kostensteigerung ganz viele Ursachen. Eine davon die ist sehr strukturell. Wir werden einfach älter und damit verschiebt sich auch erstens zwar unsere Leistungsbezug im Gesundheitswesen nach hinten, aber durch die moderne Medizin kann man auch sehr viel stärker noch die in den letzten Jahren oder sogar Monaten lebensverlängernde Sachen machen und die sind zum Teil sehr teuer, personalisierte Medizin als Beispiel und das ist ein strukturelles Element, das einfach grundsätzlich erhöht und schlussendlich ist das so ein Markt, es gibt viele, die auf diesem Markt tätig sind, die davon leben wollen und das wird in der Bevölkerung auch immer wieder diskutiert, ob die einzelnen Löhne ohne jetzt zu nehmen oder den Beruf besonders hervorzuheben, zu wenig oder zu hoch gezahlt werden vom Einkommen her und auch das ist sicher ein Teil von dieser Kostendiskussion, wie sie im Moment stattfindet.
Momentan haben beide Initiativen noch einen ähnlichen Stand in der Stimmbevölkerung. Bei der letzten Umfrage haben 56% der Leute eher Ja gesagt zu der Prämienentlastungsinitiative. Bei der Kostenbremsinitiative sind es 52%, die eher dafür waren. Es kann also noch alles rauskommen. Vom Urs Bieri wollte ich dann noch wissen, welche Ansätze die beiden Vorschläge dann verfolgen.
Also Initiative ist wichtig zu wissen, das ist ja wie Stufe 1 in einem Prozess, der am Schluss irgendwo in einer Verordnung, die im Alltag greifbar ist, endet. Die Initiativen kommen in die Verfassung und sind meist nicht direkt anwendbar. Das heisst, was damit passiert, hat noch einen langen Weg. Und beide Initiativen lassen auch bewusst auch offen. Bei der Prämienentlastungsinitiative, wo man festlegt, dass ein Versicherter höchstens 10% vom verfügbaren Einkommen für die Prämien darf ausgeben, ist die Finanzierung bewusst offen gelassen, weil auch die Initiantinnen sagen, das überlassen wir dem Parlament, da eine Lösung zu finden. Und bei Kostenbremse weiss man einfach, es braucht einen Cut, wo das Parlament näher tätig wird, aber in welcher Form das Parlament näher Lösungen findet, ist der Initiative bewusst auch offen gelassen. Und dort ist auch die Unsicherheit auf beiden Seiten. Die Prämienentlastungsinitiative weckt Ängste, dass es höhere Steuern gibt, auch für den Mittelstand. Und das kann am Schluss zur Ablehnung führen. Und die Kostenbremse-Initiative lässt einfach offen, ob es nicht zu zu Behandlungsstopp führt, der Befürchtung, die in der Bevölkerung mehrheitlich vorhanden ist, wenn man irgendwann im dritten Quartal kein Geld mehr hat und darum muss quasi Kostenbremse im wahrsten Sinn vom Wort machen. Und das ist, wenn man eben die Leistung unbedingt so will, wie sie sind, auch nicht gewünscht. Und die beiden Elemente führen dazu, dass die Initiativen eben umstritten sind und allenfalls am Schluss der Urne scheitern.
Das heisst, das Parlament hat in der Umsetzung relativ viel Freiheit, vor allem was die Finanzierung angeht. Und das löst bei den einen Leuten auch Sorgen aus, weil noch nicht klar ist, von wo das Geld dann kommen würde. Wenn beide Initiativen angenommen werden, dann wird das Parlament die beiden Vorlagen wahrscheinlich kombinieren und irgendwie eine Umsetzung machen, wo beide zusammenkommen. Aber was man sicher sagen kann, auch wenn die Initiativen nicht angenommen werden, bedeutet das noch lange nicht einen Misserfolg.
Tatsächlich kann Initiativen verschiedene, sehr unterschiedliche Erfolge haben. Auf der einen Seite kann es einem Verband oder einer Partei Aufmerksamkeit geben. Das kann spannend sein rund um einen Wahlkampf herum. Es kann aber auch einfach dazu führen, dass man mehr Mitglieder hat, was so ein Erfolg ist, egal ob sie angenommen wird oder abgelehnt. Und die 100'000 Unterschriften, die man muss sammeln, ist immerhin ein Zeichen, dass man als politische Macht in der Schweiz Gewicht hat und idealerweise auch zugelassen wird. Das kann bedeuten, dass man eingeladen wird in Vernehmlassungsverfahren. Das ist jetzt hier weniger der Fall, weil beide Akteure stark etabliert sind als Bundesratsparteien oder als Gewerkschaften und das Element sicher weniger brauchen. Und das zweite Wichtige ist, dass man tatsächlich im Parlament politischen Prozess anstößt, wo man vielleicht nicht die Lösung nimmt, aber eine Lösung sucht und das wäre hier mit den Gegenvorschlägen der Fall. Man hat ganz sicher ein Problem adressiert, das in der Bevölkerung grossmehrheitlich als Problem wahrgenommen wird. Und darum ist es sicher Aufgabe der Politik, sich dem anzunehmen. Und erst an dritter Stelle ist eigentlich, dass man wirklich eine erfolgreiche Initiative hat. Jetzt hier sucht man tatsächlich mindestens auf der linken Seite den Erfolg. Das spürt man relativ stark raus, auch in der Kampagne. Die Höhe, die vermutlich da eingesetzt wird, an Geld. Aber tatsächlich ist der Gegenvorschlag und dass sich das Parlament mit dem Problem auseinandersetzt, sicher als Teilerfolg zu verstehen.
So oder so, es wird immer deutlicher, bei diesen Krankenkassenprämien muss etwas gehen. Am 9. Juni stimmen wir aber auch noch über anderes ab. Eine weitere Vorlage ist die Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Der Vorstoß ist eine Reaktion auf die Corona-Krise und die Massnahmen, die damals vom Bundesrat gekommen sind. Der Urs Bieri sagt, es ist nicht überraschend, dass uns das immer noch bewegt.
Also die ganze Covid-Situation in der Schweiz, aber auch international, ist sicher ein Jahrhundertereignis. Das hat uns in diesem Augenblick sehr stark prägt. Das hat zu Einschränkungen geführt, die vorher über Jahrzehnte vorher unvorstellbar waren. Und das hat sicher uns alle als Person, als Individuen in unserer Meinungsbildung, in unserer politischen Meinungsbildung ein bisschen verändert. Was aber spannend ist, dass die Veränderung ganz grundsätzlich nicht Riesensprünge nach sich zieht. Wir haben mehrfach schon über Elemente rund um Covid und um quasi Einflussnahme vom Bundesrat mit Notrecht auf solche Situationen abgestimmt. Wir haben immer im Sinn vom Bundesrat, im Sinn von den Entscheidungen, die getroffen wurden, abgestimmt. Und wir haben da eigentlich eine relativ hohe Einigkeit. Und schlussendlich sieht man in verschiedenen Umfragen und Messungen, dass das Vertrauen in die Politik und den Bundesrat sich in der Schweiz nicht wahnsinnig gegeben oder überhaupt verändert hat. Und das zeigt, dass von diesem Jahrhundertereignis am Schluss in der Bevölkerung, in der Schweizer Gesellschaft, eigentlich relativ wenig bleibt. Und das hat sicher damit zu tun, dass der Bundesrat in der Ansicht von der Mehrheit der Bevölkerung nicht perfekt, aber richtig gehandelt hat. Und da gibt es durchaus Gruppen in der Schweiz, und das ist wichtig, sich die äußern und auch äußern, die da anderer Meinung sind. Und die Gruppen, die suchen noch quasi hier der Diskurs in der Bevölkerung immer wieder. Das ist jetzt ein weiterer solcher Versuch, um auch sichtbar zu werden. Erste Umfrage geht davon aus, dass die Sichtbarkeit zwar vielleicht da ist, aber als Vorlage wesentlich hinter der anderen Vorlage zurückgestellt und die schlussendlich die Initiative auch sehr deutlich abgelehnt.
Die Initiative zeigt also, dass es Leute gibt, die die Corona-Zeit und die Handlungen vom Bundesrat sehr kritisch anschauen. Es ist aber im Verhältnis eher eine kleine Gruppe. Aber auch gerade dann, wenn das Ausmaß der Massnahmen noch immer an ihnen nagt, sei es eben wichtig, dass sie die Sorgen auch in politischen Diskurs einbringen können. Und dass der Bundesrat auf das auch reagieren kann.
Was man tatsächlich weiss, in einer modernen Demokratie, insbesondere in der Schweiz, wenn man Notrecht macht, muss man ganz viel und sehr deutlich erklären, was man macht und warum dass man es macht. Ein Bundesrat, der mit Notrecht arbeitet, die Bevölkerung tatsächlich auch schuldig. Schlussendlich bleibt halt die Frage, auch wenn man viel informiert, man kann immer besser informieren, aber auch wenn man viel informiert, wird einem zugelassen. Und es gibt tatsächlich während Covid auch Gruppen gegeben, die sich so aus dem öffentlichen Diskurs sehr stark zurückgezogen haben, die sehr misstrauisch gegenüber all diesen Akteuren und diesen Informationen waren, Behördenkommunikation, quasi sehr misstrauisch beäugt haben, sehr gerne noch von Mainstream-Medien reden, die eben quasi im Gegensatz zu anderen Wahrheiten sowieso nicht die Wahrheit sagen. Und dann ist es relativ schwierig, mit so Gruppen überhaupt in Kontakt zu treten und einen offenen Dialog zu führen.
Als Viertes stimmen wir dann noch über das Stromversorgungsgesetz ab. Der Urs Bieri sagt, was sich verändern würde, wenn wir die Vorlage annehmen.
Das Bundesgesetz hat ja ganz verschiedene Stossrichtungen. Schlussendlich geht es darum, wir brauchen mehr Strom und die Vorlage sucht Lösungen, wie man den bauen kann im Bereich erneuerbare Energien, indem das Wasserkraftreserve obligatorisch wird, indem das investiert wird, gefördert wird im Bereich Windkraft und Solarenergie, indem das auch Neubau von Wasserkraftwerken erleichterte Planungsbedingungen überkommen und entsprechend auch schneller gebaut werden, weniger Widerstand für Gewertung. Und das ist alles Element, das in der Summe die erneuerbare Energie in der Schweiz soll fördern. Und damit, das ist die Hoffnung, die Versorgungssicherheit in der Schweiz selber soll sicherstellen.
Parlament und Bundesrat, die sind sehr klar dafür, aber es gibt doch auch ein paar Gegenstimmen.
Es gibt eine kleine unheilige Allianz, aber eben nur eine kleine, nicht eine mehrheitsfähige. Wir haben Widerstand aus ökologischen Kreisen, aber wo auch nicht in den grossen ökologisch orientierten Parteien, Grüne, SP, GLP, unter der Sympathisantenschaft so nicht sichtbar ist. Man hat dort eine klare Mehrheit im Moment, die für die Vorlage eintreten. Und wir haben Widerstand von der rechtskonservativen Seite, eine Mischung aus Heimatschutz, aber auch aus einer anderen Vorstellung, wie man die Energiezukunft gestalten soll, nicht mit erneuerbaren Energien. Und das hat im Prinzip das Potenzial, ein kräftiges Nein an die Urne zu tragen. Im Moment ist das Potenzial sehr schlecht geweckt. Wir haben zwar mehr knappe Mehrheit im rechtskonservativen Lager unter der Sympathisantenschaft, die ein Nein an die Urne tragen will, aber damit wäre es im Moment schon fast fertig. Und das wäre schon ein starker Hinweis, dass es schlussendlich in einem Ja endet.
Grundsätzlich sind Abstimmungskämpfe aber immer sehr dynamisch. Da kann sich also noch einiges verändern. Der Stand jetzt ist, dass das Stromversorgungsgesetz als Behördenvorlage wahrscheinlich angenommen wird. Das ist bei solchen Vorlagen häufig der Fall. Bei den beiden Gesundheitsinitiativen sind momentan noch eine Mehrheit dafür. Aber das kann noch abnehmen, weil Initiativen verlieren während dem Abstimmungskampf fast immer an Zustimmung. Aber es ist noch offen und kann in beide Richtungen gehen. Die Initiative für Freiheit und Unversehrtheit hat da sicher einen schwierigeren Stand. Momentan sehen die Chancen, dass der Vorstoss durchkommt, eher schlecht aus. So viel mal zu diesen vier Vorlagen. Aber was, wenn man immer noch nicht so genau weiss, was man jetzt abstimmen soll? Über das habe ich mit dem Thomas Wallimann geredet. Er ist Theologe und Sozialethiker und leitet das Sozialethische Institut Ethik 22. Von ihm wollte ich zuerst mal wissen, wie er vorgeht, wenn eine Abstimmung ansteht.
Ich gehöre noch zu den Leuten, die eine traditionelle Zeitung lesen. Und in den Zeitungen fangen ja die Abstimmungsthemen alle irgendwie so 2 bis 3 Monate vor der Abstimmung an. Und dann merke ich immer, ich habe so ein Gefühl, also meine erste Reaktion ist ja wie das Gefühl, also aha, das ist eine Initiative von jemandem, den ich mag, da habe ich so das Gefühl, ich stimme eher zu, oder oh, das ist aber von denen, wo ich eigentlich immer ein bisschen Mühe hatte mit ihnen, dann habe ich eher so ein bisschen kritische Gedanken. Und dann im Verlauf der Zeit fängt so der Denkprozess an. Also dann schaue ich ein bisschen genauer, was wollen die genau und wie begründet die das und ist das Anliegen für mich echt gerechtfertigt oder nicht? Also das, dort merke ich auch immer wieder, dass ich am Anschlag bin, weil ich zu wenig Sachwissen habe. Ich weiss dann manchmal auch zu wenig. Und dann fragt sich alle, welcher Quelle vertraue ich am besten? Also, wo finde ich unter Umständen zusätzliche Informationen, damit ich so sachwissenmässig einigermaßen weiss, um was es inhaltlich geht?
Also zuerst geht es mal darum, dass man sich eine Übersicht verschafft. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wo und durch was man sich dann informieren will. Das heisst, es hilft, wenn man sich mal ein bisschen bewusst macht, aus welcher Ecke kommt denn die Quelle, wer steht da dahinter, und dann kann man die Informationen jeweils auch so einordnen. Wenn der Thomas Wallimann diese Sachebene erfasst hat, dann geht es einmal darum herauszufinden, welche Werthaltung hinter dem Initiativanliegen steckt und ob das mit seinen eigenen Werten übereinstimmt.
Und in dem Zusammenhang spielt sich natürlich dann für mich, weil ich Theologe bin, immer auch die Frage, ja, welche Werthaltungen jetzt vor einem christlichen Hintergrund von Bedeutung sind. Also konkret geht es dort immer Sorge zu der Schöpfung beispielsweise oder eben auch einen vorrangigen Einsatz für die Benachteiligten, was Solidarität heisst. Also das sind dann so Fragen, die dann kommen. Und das gibt manchmal dann am Schluss so ein Resultat, das mir hilft zu sagen, mal, da stimme ich ja oder da stimme ich nein. Und manchmal bin ich halt auch hin und her gerissen. Und dann muss ich mich halt für das eine oder das andere entscheiden.
Auch bei diesen Abstimmungen vom Juni kommen unterschiedliche Werte zusammen, die hier eine Rolle spielen.
Wir haben sicher mal ein Spannungsverhältnis. So, was bedeutet Natur, was bedeutet die Umwelt für mich? Also wie schaue ich die Welt an, die um mich herum existiert? Dann geht es um die Frage, was bedeutet mir eigentlich Gesundheit? Ist das das Höchste, was es gibt? Und die dritte Frage, die sich auch immer wieder stellt, ist die, was heisst eigentlich für mich persönliche Freiheit? Wie verstehe ich mich im Verhältnis zum Gesamten von einer Gesellschaft? Und auch dort geht es dann darum, ja, kann ich machen, was ich will, und die anderen müssen sich anpassen, oder wo sind da Grenzen? Und viele von diesen Grundvorstellungen kann man so wie von einem Spektrum anschauen. Und auf beiden Seiten sind die extrem, also nur die Natur gilt und alles andere hat sich unterzuordnen, und auf der anderen Seite vielleicht nur, was ich will, gilt. Und da muss man sich so eine Art gewinnen. Wenn mit einem Schieber kann man so ein bisschen hin und her gehen und finden, ja, wenn ich mein Leben anschaue, bin ich ja nicht, also ich fahre ja manchmal auch Auto oder ich kaufe auch das und das. Also die Natur hat für mich durchaus auch eine Nutzenorientierung. Also bin ich nicht auf dem Extrem da, aber ich nehme auch Rücksicht für das und das. Ich tue ja zum Beispiel kompostieren oder ich schaue ein bisschen, woher kommen die Sachen, die ich esse. Also ich, da merke ich auch, ich bin da irgendwo in der Mitte hin, und dann kann ich mich fragen, was könnte jetzt das bedeuten, wenn wir jetzt eben uns die Frage, ob wir Solaranlagen in den Bergen bauen oder was hat das für mich für ein Verhältnis zu Konsum, wie viel Strom brauche ich etc. Das sind dann so Fragen, die so kommen.
Und da kann es aber natürlich auch vorkommen, dass verschiedene Werte, die man selber hat, im Konflikt stehen miteinander. Und auch da muss man irgendwie einen Umgang finden.
In der Ethik sagt man dem allen, man muss eine Güterabwägung machen. Also man muss zwischen verschiedenen Gütern, also Sachen, die einem gut tun, oder Wert, muss man eine Art wie abwägen, auf welche Seite zieht es echt mehr. Im Wissen darum kann ich beides gleichzeitig haben. Und das kann man nicht mechanisch machen. Vielleicht kann man so ein bisschen für sich zeichnen und sagen, mal, das ist mehr da. Oder ja, nein, da hat es noch das, was auch eher ein negativer Punkt ist. Und dann kippt es auf die eine oder die andere Seite. Dann kann ich nicht mechanisch einfach sagen, also ich will nur das und das und das machen und wissen Sie am Schluss, wie es rauskommt. Also so nach dem Motto, eine Excel-Tabelle ausfüllen und am Schluss leuchtet es dann ja oder nein. So einfach funktioniert es leider nicht. Und manchmal entscheidet man dann auch und stellt im Nachhinein fest, ich hätte gleich das andere sollen, diesen Weg gewichten, oder?
Es kann also gut sein, dass man innerlich ein kleines Dilemma kommt. Gerade vielleicht auch, wenn man merkt, da sind noch viele Emotionen im Spiel und es gelingt einem gar nicht wirklich, eine objektive Sicht einzunehmen. Aber auch das gehört zum Abstimmungsprozess dazu.
Ich sage immer, persönliche Gefühle jetzt aus einer ethischen Perspektive sind ja immer auch ein Hinweis auf moralische Wertvorstellungen, die man in sich trägt. Man ist sich denen nicht immer bewusst. Kunst besteht ja darin, dass ich ein Stück weit ein bisschen von außen an mich anschauen kann und sagen, aha, ich bin in dieser Situation und darum trifft mich das besonders. Und ich finde das ungerecht, wegen dem und wegen dem und wegen dem. Und dann kann ich manchmal auch sehen, aha, es ist tatsächlich so, dass das System Leute, die in meiner Situation sind, zum Beispiel permanent nicht gerecht behandelt. Und dann ist mein Gefühl nicht nur einfach ein Gefühl, sondern ich sehe, aha, ich gehe von einem Wert von Gleichbehandlung aus und ich merke aber, dass da immer die gleichen 100 Räder kommen. Und das muss man doch ändern. Also die eigenen Gefühle und die eigenen Empfindungen sind ganz wichtig zum Anfangen. Man darf einfach nicht dort stehen bleiben. Und das ist so schwierig, weil wenn die ganz stark sind, ist das nicht immer so einfach, ich sage jetzt mal so, in eine gewisse Distanz zu sich selber zu treten. Also das fällt selbst mir manchmal schwer.
Um eine Entscheidung zu treffen, muss man also verschiedene Ebenen beleuchten. Zuerst mal die eigenen Emotionen anschauen, dann die Sachlage studieren und herausfinden, welche Wertvorstellungen stecken hinter diesen politischen Vorlagen und was habe ich eigentlich für Wert. Um das alles zusammenzubringen, geht Thomas Wallimann recht systematisch vor.
Ich mache alles an einer Art Tabelle, wo in der ersten Spalte drin steht, dann zum Beispiel eine Partei, was sie sagt, oder eine Interessensgruppe, und dann komme ich. Und dann kann ich sagen, das ist denen ihre Meinung. Und die Meinung, die habe ich ja einfach, ich finde, das sei ich, oder ist blöd, oder so. Und dann mache ich in die nächste Spalte rein, frage ich dann, was ist eigentlich der Grund, wieso ich das vertrete in meiner Meinung? Also, warum habe ich diese Meinung? Was ist der Grund dafür? Und dann kommen vielleicht eigene Erfahrungen drin, aber auch anders. Und dann gibt es vielleicht noch eine Spalte, was habe ich für offene Fragen? Und wenn ich das so ein bisschen kombiniere, kann ich in einer weiteren Spalte aufschreiben, was sind eigentlich meine wichtigen Wegweiser für mich handeln? An was orientiere ich mich? Auch sonst, wenn ich handle. Und manchmal hilft das dann am Schluss so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Auslegeordnung, die hilft einem so ein bisschen, eine gewisse Klarheit überzukommen. Aber es ist auch so, dass ich vielleicht halt einmal zuhöre und etwas lese und mich auch frage, wieso bin ich jetzt mit dem einverstanden? Wieso finde ich das so gut, was der sagt? Aber vielleicht auch, wieso bin ich total dagegen, dass der etwas anderes sagt oder die?
Und gerade wenn es ums Thema Wert geht, habe ich vom Theologen und Ethiker Thomas Wallimann noch wissen, welche Rolle dann die Bibel oder sein Christsein spielt, wenn es um die Abstimmungen geht.
Also sehr pointiert gesagt, nützt mir die Bibel eigentlich nicht viel bei politischen Abstimmungen. Weil ich finde da drinnen immer etwas, das mich unterstützt. Das ist keine Kunst. Und das heisst, ich muss eigentlich zuerst die Frage machen, was ist mir wichtig? Und wenn ich nachher den Eindruck habe, jetzt nimmt es mir noch unter, warum ist mir das wichtig? Kann das unter Umständen damit zusammenhängen, weil ich mich als Christ bezeichne? Oder von der anderen Seite gefragt, wenn ich jetzt mit einem Bibelzitat argumentiere, muss ich eigentlich immer zuerst fragen, warum brauche ich gerade das Zitat und nicht ein anderes? Und warum gerade da und nicht an einem anderen Ort? Und das führt meistens auf das aus, dass ich bei so Wertentscheidungen im Zusammenhang mit politischen Fragen relativ gelassen mit Bibelzitaten umgehen kann, beziehungsweise ich brauche sie meistens gar nicht mehr. Hingegen sind biblische Geschichten mehr etwas, wo so die Hintergrundmusik macht. Also in den jetzigen Fragen sind das zum Beispiel, man sieht in diesen Geschichten immer wieder, dass Schöpfung mehr ist als nur der Mensch. Also Sorge zur Schöpfung haben heisst, irgendwie den Blick fürs Gesamte haben. Also Natur ist nicht nur einfach eine Sache, die man nutzen kann, sondern das ist eben so schöpfig wie wir auch. Das heisst, wir haben eine gewisse Verpflichtung. Wir können da nicht einfach drauf losgeschirren, wenn wir wollen. Oder auch so ein Zug, der sich in der biblischen Geschichte immer wieder zeigt, ist eine besondere Rücksicht und Sensibilität für die Leute, die unter die Räder kommen. Dann muss ich mich fragen, wie zeigt sich das unter Umständen in diesen Abstimmungsfragen, die wir vor der Nase haben? Also in dem Sinn ist der Bezug zum Religiösen oder zum Christlichen jetzt konkret für mich auch, wenn ich als theologischer Ethiker mit diesen Fragen gehe, mehr so auf dieser Hintergrundmusikebene oder auf dieser ganz fundamentalen Ebene, die ich Menschenbild nenne oder Wertboden.
Ja, und wie geht es euch jetzt mit dem? Wisst ihr schon, was ihr wollt abstimmen und welche Abstimmung liegt euch besonders am Herzen? Schreibt uns doch eure Gedanken und Fragen auf erf-media.ch/podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Hebt euch Sorge und macht es gut. Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.